Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Und heute haben wir zu Gast Daniel von Kossack. Und Daniel von Kossack hat sich selbstständig gemacht, arbeitet auf eigenem Fuße in der Bike-Branche. Und zwar hat er eine Fahrtechnikschule, die heißt Rock My Trail. Du bist ungefähr so alt wie ich, glaube ich. Und das ist beeindruckend, dass wir mal wieder einen Unternehmer haben, der sich in der Bike-Branche selbstständig gemacht hat. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Daniel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo Jasper, schön dich zu hören.
Wir sind ins Gespräch gekommen, weil du neulich bei mir vorbeigefahren bist. Beziehungsweise du hattest mich angerufen, als du bei mir vorbeigefahren bist, und ich habe gesagt, komm doch mal kurz auf einen Kaffee vorbei, ich wohne hier um die Ecke. Und zack, bumm, saßt du bei mir auf der Bank und hast einen Kaffee getrunken.
Ja, das war cool. Also ich habe ja irgendwie so einen Fahrradanhänger abgeholt und da dachte ich, irgendwo da in der Ecke muss er doch wohnen.
Ja. Und zack, kamst du in den Genuss eines leckeren Kaffees und wir haben uns zu diesem Podcast verabredet, was ich super toll finde. Podcast immer noch, kontaktloses Medium, deswegen auch zu Zeiten von Corona absolut gar kein Problem.
So sieht's aus.
Nice. Bei mir läuft es immer wie folgt ab, meine Zuhörer kennt schon, ich lasse die Leute sich immer erstmal vorstellen, bedeutet, du darfst jetzt auch mal kurz so ein bisschen erklären, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wie es dazu kam, dass du eine Fahrtechnikschule gegründet hast.
Wo komme ich her? Ich komme tatsächlich drei Orte weiter aus dem Ursprungsort, wo Tobi ursprünglich herkommt, das heißt, Tobi kenne ich schon wirklich aus den Anfangszeiten meiner Mountainbike-Zeit. Und ich glaube, ich muss Tobi auch da echt danken, dass er mir so ein bisschen die Möglichkeit eröffnet hat, ein bisschen tiefer in die Bike-Branche einzusteigen, weil über ihn habe ich so im Endeffekt dann auch damals mein erstes Sponsoring bekommen. Bin früher mal Downhill-Rennen gefahren, daher kennen wir uns.
Last war das, gell?
Genau, Last.
Und Jörg Heid und du und Tobi, ihr wart ja auch viel gemeinsam unterwegs,
meine genau, ich. Genau, genau. Und da haben wir uns dann, glaube ich, auch öfter mal gesehen und kennengelernt.
Ja, richtig.
Mit so einem bunt besprühten Helm, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Ja, genau. Und so hat das einen Lauf genommen. Dann bin ich Downhill-Rennen gefahren lange Zeit und habe während der Schule tatsächlich irgendwann einen Nebenjob gesucht. Und wie gesagt, ich komme sehr vom Land. Hier gibt es halt nicht unendlich Bars und Cafés, wo man arbeiten kann. Und dann habe ich gedacht, ach ja, Radfahren, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Rennen fährst du ja auch. Und dann kamen natürlich auch Leute mal auf einen zu, die so ein paar Sachen erklärt haben wollen. Dann habe ich das so ein bisschen beiläufig nebenbei mal gemacht, gemerkt, das macht mir Spaß. Und habe dann irgendwann gesagt, das würde ich eigentlich ganz gerne mal mehr machen. Ja, und so war dann die Idee für Rock My Trail geboren. Also es ging schon immer darum, dass es vor allem um Spaß geht. Also mir war es immer wichtig, dass das, was ich Leuten erzählen will, das soll dafür sorgen, dass Leute mehr Spaß beim Fahrradfahren haben. Also durch bessere Fahrtechnik, ein breiteres Grinsen am Ende von einem Trail. Das war schon immer mein eigener Anspruch auch.
Und, hast du den umsetzen können, ja? Also ich sag mal, so ein Rennfahrer hat ja nicht immer unbedingt Spaß. Es gibt da einige Leute, die immer mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren.
Ja, also ich sag mal, ehrgeizig war ich, glaube ich, auch. Obwohl die Sache mit dem Spaß, glaube ich, besser funktioniert hat, als das zu ernst zu nehmen. Und ich habe früher tatsächlich ganz am Anfang mal selber einen Fahrtechnikkurs belegt in Winterberg, der mir irgendwie unheimlich weitergeholfen hat, weil ich vorher der größte...
Bei wem?
Ich glaube, Patrick hieß er, der früher Bikepark-Manager
ja,
war.
Ja, ja, klar. Genau. Patrick, King of Bikepark ganz früher mal.
Ja, genau. Und ich war der größte Schisser früher. Ich habe mich nichts getraut. Kein Drop, der höher war als 20 Zentimeter. Und der hat mich irgendwie dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, irgendwie an den richtigen Enden angepackt und gesagt, jetzt machst du das mal. Und dann war irgendwie der Knoten geplatzt und dann lief's.
Genau. Geil.
Und das war so der Start, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie Lust, auch das, was ich jetzt kann oder gelernt habe, weiterzugeben. Und das war dann 2013 der Start für Rock My Trail.
Das ist ja mega coole Story eigentlich, wenn man das so erzählt, fast so ein bisschen kitschig, quasi am eigenen Leib erfahren, wie viel so eine Fahrtechnik-Camp-Schule bringen kann und dann zu sagen, geil, das will ich selber mal weitergeben.
Ja.
fast ein bisschen kitschig, so eine American Dream-Erfolgsgeschichte. Ich möchte mein Leid mit Ihnen teilen und Ihnen eine Lösung anbieten, aus diesem Leid heraus. Mein Name ist Daniel von Kossack. Rock My Trail, ja, Fahrtechnikschule.
Ganz so tiefgründig möchte ich da meistens nicht unterwegs sein, aber da gehe ich doch lieber Richtung Spaß, das ist einfacher.
Geil, aber ich sag mal, darf ich fragen, wie alt du bist?
27, ich, ne? 27 jetzt.
27. Ja. Mit 27 in die Selbstständigkeit zu gehen in Deutschland ist ja gerade was, keine Ahnung, Umfeld von Eltern und Co. angeht, doch immer ein bisschen so, ach Junge, willst du das wirklich? Mach doch mal lieber, wo du verbeamtet werden kannst und eine gute Rente bekommst. Wie war das bei dir? Hattest du viele Kritiker, als du gesagt hast, ich mache mich selbstständig, oder war das geil?
Ja, also selbstständig gemacht, selber das Unternehmen gegründet habe ich im ersten Semester vom Studium. Ich habe BWL studiert mal, konnte damit nicht so viel anfangen. Also das
habe ich auch studiert und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es hat mir nichts gebracht.
Also es hat mir vom Inhalt wenig gebracht, aber fürs Menschliche war es, glaube ich, ganz gut, um so ein paar Sachen einfach mal anders zu betrachten. Ja. Aber natürlich, mein Vater, der war der Meinung, als ich gesagt habe, ich möchte irgendwie mich selbstständig machen nebenbei noch und das mein Wissen, BWL-Wissen da anwenden, war es so, dass er gesagt hat, das findet er keine gute Idee, das sollte ich lieber lassen. Und das hat relativ lange gedauert, also erst vor 2-3 Jahren, dass er dann mal gesagt hat, das war eine gute Sache, dass ich das gemacht habe.
Trotz seiner Skepsis.
Ja, genau. Aber also, ich sag mal so, natürlich gibt es da, glaube ich, eine Menge Leute, die nicht wissen, ist das eine gute Idee, und ich finde es auch berechtigt, dass Eltern sagen, hast du dir das gut überlegt, weil die natürlich in den Kopf nur bedingt reinschauen können. Ja. Und es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die mal eine Idee haben und die dann nicht weiter verfolgen. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, jetzt sind das ein paar Jahre, die wir das machen. Es gibt ja auch einfach Phasen, wo du sagst, okay, keine Ahnung, es wird ein bisschen viel. Oder in der Prüfungsphase hatte ich natürlich dann auch mal 4 Wochen weniger Zeit, mich darum zu kümmern, und musste mich echt hinsetzen und wissen, okay, ich muss das Studium hier auch ordentlich zu Ende bringen, dass, wenn das mal alles nicht funktioniert, dass ich einen Plan B habe.
Ja. Und warst du dann in der Vorbereitung für die Selbstständigkeit so ein planungsstrukturierter Typ, der gesagt hat, okay, das ist der Businessplan und ich muss das so und so kalkulieren?
Nee, also
bis ich Geld verdiene? Oder war das tatsächlich eher schon viel in deinem Kopf, wo du gesagt hast, nee, das wird funktionieren, ich habe es im Gefühl und Bauchgefühl war vorhanden, oder war das schon eher so rational?
Also ganz am Anfang hat mir ein guter Bekannter zu mir gesagt, das dauert 2 Jahre, bis das mal halbwegs funktioniert. Und gerade das ist am Anfang, glaube ich, nicht das, was man hören will, weil man hat die Gedanken ja schon lange im Kopf, ist voller Tatendrang, will starten und würde sich wünschen, dass es im ersten Moment dann auch gerne sofort losgeht. Und ich war auch nicht der Typ, natürlich machst du dir viel Gedanken und strategisch überlegst du, was sinnvoll ist, aber ich habe nie einen Businessplan geschrieben. Weil ich das auch, also, ja, nicht so sinnvoll erachte in der Form, dass kein Mensch weiß, was in 5 Jahren ist. Also, ich sag mal vor, als ich angefangen habe, waren E-Bikes noch überhaupt kein Thema. Jetzt sind E-Bikes ein Riesenthema und auch die Menge an Menschen, die Mountainbike fährt und vielleicht auch Interesse hat, mit dem Mountainbike besser unterwegs oder E-Mountainbike besser unterwegs zu sein, ist viel größer geworden. Und deswegen, also ein Businessplan, sich Gedanken zu machen, was will ich dieses Jahr schaffen, was möchte ich gerne nächstes Jahr machen, finde ich total sinnvoll. Aber ich war nie der Typ, der das so ganz strukturiert hat. Das hat sich natürlich mit der Zeit ein bisschen geändert, aber ganz am Anfang hatte ich einfach nur Lust, einen Nebenjob zu haben, der mir Spaß macht, wo ich meine Leidenschaft irgendwie zum Beruf machen kann. Und ja, das war eigentlich der Beweggrund, warum ich gesagt habe, ich starte damit.
Stark. Komme ich später nochmal mehr darauf zu sprechen, auch auf die Unternehmungsform und wie das Ganze dann losging. Wir sind ja früher zusammen Downhill-Rennen gefahren.
Jo.
Was hat für dich Downhill-Sport ausgezeichnet? Also warum hast du dir diesen Rennstress angetan?
Puh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Was?
Ich glaube, ich könnte sie dir beantworten. Ich wollte eigentlich nur auf die Antwort hinaus. Weil, also ich glaube, dass in Deutschland vor allem viel Downhill-Rennen gefahren werden, weil die Community so geil ist.
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wenn, dann war es wegen der Leute, genau. Also.
Ja, genau, weil du ja auch viel mit Jörg Heid und mit der ganzen Last-Gang unterwegs warst, die ja auch, ich meine, Jörg Heid, ich glaube, der kann sich auf die gleiche Stufe wie Steve Pietsch stellen, zumindest was die Häufigkeit an Rennenfahren angeht und vor allen Dingen das Alter, in dem sie angefangen haben. Also ja. Das ist ja quasi eine deutsche Legende, mehr oder weniger, was den Downhill-Sport angeht. Und dieses ganze Fahrerlager drumherum, Erlebniswochenende, ist natürlich mega geil.
Voll. Also das war ja früher auch, wenn man so an Rittershausen zurückdenkt, wo das Rennfahren schon teilweise Nebensache war und der Like-Jump-Contest mehr Spaß gemacht hat als das eigentliche Downhill-Rennen. Das war noch, so, daran erinnere ich mich schon sehr gerne, muss ich sagen.
Daran, dass man am nächsten Tag mehr Kopfschmerzen vom Alkohol hatte als von den Erschütterungen auf dem Fahrrad, oder?
Vielleicht.
Wie viele Verletzungen gab es von Side-Events und wie viele Verletzungen gab es auf der Strecke? Das ist in Rittershausen die Frage.
Genau.
Aber Fahrtechnik, Rennfahren, also komme ich später nochmal darauf zu sprechen, dass ich ja jetzt auch mit Max Gast eine Fahrtechnikschule habe, aber würdest du sagen, dass das Rennfahren dich schon super krass geschult hat, was Fahrtechnik angeht, oder war es tatsächlich, ist bei Fahrtechnik eher der Schlüssel zum Erfolg zu sagen, es ist die Art und Weise, wie man es vermittelt?
Also ich sag mal, ich finde ganz wichtig, dass man eine sehr solide und gute Fahrtechnik hat als Trainer. Einfach, dass man den Leuten auch das sehr deutlich und gut zeigen kann. ob Downhill-Rennfahren dafür jetzt die beste Schule war. Also ich sag mal, als ich da unterwegs war, würde ich sagen, war meine Fahrtechnik noch sehr ausbaufähig. Ich habe vom Downhill-Rennfahren später beim Enduro-Rennfahren sehr gezehrt und da hat sich die Fahrtechnik in meinen Augen dann auch so entwickelt, dass man sagen konnte, okay, jetzt hast du so ein breites Spektrum abgedeckt, dass es auch als Trainer cool ist. Aber
super interessant, weil ich finde, dass Downhill-Fahren und Enduro-Fahren fahrtechnisch sehr unterschiedlich ist.
Ja, also finde ich auch, aber ich finde gerade beim Enduro-Fahren, also mal, das habe ich ja auch angefangen, als das so der Hype anfing 2014, da war es halt noch so, dass dann gab es halt ganz, ganz fitte Leute, so wie, was auch immer, Ludwig Döhl, ja, der super ja. Cross-Country-lastigen Hintergrund hatte und echt fit ist einfach und auch schnell bergunter war. Diese Fitness, also ich war nie der Fitnessmensch, der sich so krass trainiert hat, aber ja. Was ich immer gut konnte, war runterfahren. Das heißt, ich war immer froh, wenn es möglichst viel runterging bei der Stage. Und dann habe ich gemerkt, okay, da hilft es mir einfach, dass man früher mit einem anderen Fahrrad mal noch schneller den Berg runtergefahren ist und das jetzt mit einem kleineren Fahrrad irgendwie, also mit einem weniger Federweg, auch hinkriegt. Genau. Und auf die Frage zurückzukommen, was ist beim Fahrtechnikkurs wichtig? Also ich glaube, wenn ich jetzt meine Kurse anschaue, dann ist es vor allem wichtig, dass du den Leuten und den Teilnehmern das Erlebnis bietest, was sie sich wünschen und den Zugang findest. Also ich glaube, Didaktik ist da viel mehr wichtig als Fahrtechnik. Also eine sauber ausgeführte Grundposition kriegt, glaube ich, jeder hin, der ambitioniert Mountainbike fahren will. Aber zu sehen, was macht der Teilnehmer vielleicht nicht ganz richtig oder was kann er besser machen oder wie kann ich sein Problem lösen, seine Angstblockade lösen und das dann auch mit den richtigen Worten an ihn weiterzugeben, sodass er es versteht und sich wohlfühlt, das ist, glaube ich, die Kunst, die dann einen guten Trainer von einem normalen Trainer unterscheidet. Ob ich jetzt ein guter oder schlechter bin, keine Ahnung, aber ich finde gerade, dass diese Didaktik und das ist auch das, worum ich mich eigentlich versuche weiterzuentwickeln, dass man halt die richtigen Worte findet, um das zu sagen, was man beim Gast auslösen möchte.
Was ja wiederum auch nicht nur auf Didaktik zurückzuführen ist, sondern eben auch auf Sozialkompetenz und Empathie.
Ja, also, genau.
Weil du kannst natürlich deine gelernten didaktischen Ansätze immer wieder runterrattern, aber wenn der Kunde eine andere Blockade im Kopf hat, die du fühlen musst, um dann auf die einzugehen, dann wird's schwierig. Mhm. Aber ja, ist ja cool. Und dann hast du gesagt, du machst dich selbstständig und hast angefangen, cool, Fahrtechnik-Schule, Papa find's doof, du warst voll on fire, nebenbei noch ein Studium gemacht, heißt, du hast angefangen als Einzelunternehmer, oder?
Genau, ich habe angefangen als Einzelunternehmer und man muss sagen, also als ich das 2013 angefangen habe, war das halt, dass man 10 Kurse im Jahr gemacht hat. Das heißt, es war mal so eine Wochenendbeschäftigung und wenn man da einen Strich drunter zieht unter die ersten Jahre dann und seine eigene Arbeitszeit rechnen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein dickes Minus gewesen. Also überhaupt nicht sinnvoll, sondern einfach nur, weil es Spaß gemacht hat. Und das war, ist, finde ich, auch die wichtigste Grundlage, wenn man irgendwas selber machen will, dass man Spaß daran hat.
Es war aber Aufbauarbeit, oder? Also ich sag mal so, die Kontakte, das Netzwerk, was du da aufgebaut hast, an Hotels und Abläufen und Prozessen, da zehrst du wahrscheinlich heute von noch, oder nicht?
Geht so. Tatsächlich ist es. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang, ich hatte nebenbei noch einen Werkstudentenjob bei Goa Bikeware und da hat mich mein Chef ganz am Anfang mal gefragt, hey Daniel, machst du das dann irgendwann mal vollberuflich oder hauptberuflich? Ja. Und dann habe ich gesagt, boah, nee, also das kann man nicht hauptberuflich machen, geht nicht. Ja. Das war so, weiß ich, 2014 oder so. Und dann bin ich ja noch ganz viel Rennen gefahren und dann, ja, so, war so ein schleichender Prozess. Irgendwann habe ich zum Beispiel gemerkt, beim Rennenfahren, du schaffst es nicht, Kurse am Wochenende zu geben, anstatt zu trainieren und dann beim Rennenfahren trotzdem gut zu sein. Und welches Netzwerk baut man sich auf? Was unheimlich geholfen hat, war die Zeit des Rennenfahrens eigentlich, weil man ganz, ganz viele Leute kennengelernt hat, die jetzt zum Beispiel heute Trainer bei uns sind. Oder wenn man sagt, ach, ich würde ganz gerne mein Angebot in Hamburg erweitern, dann muss man sich eine Viertelstunde hinsetzen und ein bisschen überlegen, wer war denn früher aus Hamburg beim Downhill-Rennen oder beim Enduro-Rennen dabei und wer wäre möglicherweise jemand, den man mal fragen kann, der sowohl die Sozialkompetenz mitbringt, als auch die Fahrtechnik, der vielleicht Lust hat, sich als Fahrtechniktrainer ausbilden zu lassen und so einen Job zu machen. Das heißt, da zehrt man unheimlich von. Ja.
Downhill-Rennen, das ist einfach das Nonplusultra. Es gibt nichts Besseres als Downhill-Rennen als die Basis für jede Unternehmung.
Ich weiß nicht, wie das heute so ist, ob man das heute auch noch so als Miteinander hat. Keine Ahnung, ich war lange nicht mehr bei einem Downhill-Rennen. Ich müsste da eigentlich mal wieder hin.
Aber mein Vergleich vorhin war so ein bisschen, also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ob das vielleicht so ein bisschen war wie bei einer Berufsschullehrerin, die im Prinzip da 3 Jahre Ausbildung macht, dann setzt sie sich 2 Jahre hin und die restlichen 20 Jahre teilt sie die gleich kopierten Arbeitsblätter aus, setzt sich 30 Minuten hin, liest ein Buch und die letzten 15 Minuten werden die Aufgaben verglichen. Das ist ein bisschen harter Vergleich, aber wenn du sagst, du hast so viel Arbeit reingesteckt, das wiederholt sich ja. Also wenn du sagst, okay, Alpencross von da nach da oder Fahrtechnikcamp in dort und dort, dass man halt einfach mit den Hotels eine Kooperation hat, dass man einfach weiß, okay, die und die Leute, ich muss das und das beachten, das und das muss ich einpacken. Also da steht ja eine Art Routine.
Ja, ja, klar. Also du machst auf jeden Fall, genau, du machst auf jeden Fall
Erfahrungen. Prozesse wiederholen sich.
Ja, du machst auf jeden Fall Erfahrungen, die super wertvoll sind. Also wir haben 2014 mal das erste Camp nach Haffiel im Bikepark organisiert. Da war ich irgendwie Anfang
20. Ja, erinnere ich mich, dann habe ich Wind von bekommen, ja.
Ja, da war ich Anfang 20. Ich weiß nicht, da konnte ich irgendwie, das war mitten in meiner Prüfungszeit, weil wir die Termine natürlich komplett sinnlos geplant hatten. sodass ich dann morgens auch in dem Camp selber immer noch gelernt habe für meine, was weiß ich nicht, Jahresabschluss oder irgend sowas. Aber klar, nachdem man das zweimal gemacht hat und vielleicht beim ersten Mal auch nicht alles ganz rund lief, dann kann man davon super zehren. Also jetzt ist es halt eine Sache, die hat man sechsmal durchgeführt und du weißt, so und so läuft das ab. Du kennst den Vornamen vom Busfahrer und fühlst dich eigentlich schon heimisch, wenn du das Ding organisierst und dahin fährst. Ja.
Geil. Also das fühlt sich doch gut an, oder nicht?
Absolut.
Mittlerweile machst du es hauptberuflich, du lebst davon, dein Studium hast du fertig abgeschlossen. Bist du noch Einzelunternehmer?
Nee, ich bin kein Einzelunternehmer mehr. Wir haben 2017 zu einer UG, also einer Mini-GmbH, gewechselt. Genau.
Ja. Und das Ziel ist schon, irgendwann eine GmbH aufzubauen? Oder sagst du, nö, im Moment passt es so?
Ja, ja, doch, doch. Also ist auf jeden Fall das Ziel. Ich sag mal, gerade mir war halt wichtig, desto größer das wird, also diese Haftungsbeschränkung lässt einen halt dann doch, also solange man sich ordentlich verhält als Geschäftsführer und Gründer, dann ja, besser schlafen. Von daher, am Anfang ist Einzelunternehmen super einfach, weil auch die Buchführung viel einfacher ist. Wenn man dann sagt, okay, ich setz da tatsächlich alles drauf und sage, das ist jetzt mein Job, dann kann man das Ganze, glaube ich, auch auf die nächste Stufe heben und sagen, ich suche mir eine andere Geschäftsform, die vielleicht besser passt.
Ja, ja. Cool. Zurück zur Fahrtechnik an sich. Also wenn man jetzt mal transferiert, Skisport, Wintersport, da ist es gang und gäbe, dass man Urlaub fährt und sich entweder für ein, zwei Tage einen Skilehrer nimmt oder vielleicht sogar eine ganze Woche einen Skikurs bucht. Also ich möchte fast meinen, dass jeder, der anfängt Skifahren, zumindest einen Skikurs in seinem Leben gemacht hat. Und wenn es nur ein Tageskurs war. Aber im Radsport ist es so überhaupt nicht der Fall. Also man lernt meistens zwischen 3 und 5 Jahren irgendwie auf dem Fahrrad zu fahren, je nachdem, wie sportlich ambitioniert die Eltern sind. Und ab dann kann man eigentlich Rad fahren. Und wenn man dann anfängt, Mountainbike zu fahren, dann bringt man sich das selber bei oder die Freunde bringen sich bei. Und zu Zeiten, wo ich für die Mountainbike Academy noch Fahrtechnikkurse gegeben habe, war es schon so, dass das Klientel oftmals Ü30 war. Also eher schon älter gesettelt, bis man dann mal einen Fahrtechnikkurs macht. Hat sich das bei dir geändert? Also glaubst du, dass es sich geändert hat, dass Leute Fahrtechnikkurse als selbstverständlich erachten, wie im Skibereich?
Also ich glaube, das wird auf jeden Fall viel, viel besser. Also, dass mehr Leute das Gefühl haben, sie müssen das mal kennenlernen. Also gerade so, wenn ich jetzt überlege, welche Leute uns anrufen und welche Fragen, mit welchen Fragen wir konfrontiert werden, sind es vor allem Teilnehmer auch, die sagen, ich habe mir ein E-Bike gekauft und ich muss damit jetzt fahren lernen. Und das habe ich früher beim Mountainbiken noch nie gehört, dass Leute gesagt haben, sie möchten damit jetzt, sie haben sich das jetzt gekauft und sie können das ja gar nicht. Aber da ist so das Bewusstsein durch viele Leute, die jetzt neu in den Sport kommen, viel größer. Und wir merken auch, dass viele sagen, ich möchte mal so einen Grundkurs machen oder auch Leute sagen, ich fahre jetzt schon 1,5 Jahre, ich habe aber noch nie einen Kurs gemacht und ich würde trotzdem gerne mal beim Einstiegslevel anfangen, damit ich einfach von der Pike auf lerne, wie das eigentlich richtig geht, weil ich merke, ich komme selber jetzt nicht weiter.
Ja.
Ja. Und also das Bewusstsein für so einen Kurs und das soll ja vor allem in erster Linie Spaß machen, ist eigentlich relativ groß und man kann sich natürlich viel beibringen über YouTube-Videos, da bieten wir auch eine Menge kostenlos an, aber dann kommen viele, haben die YouTube-Videos gesehen und sagen, ich weiß, wie das alles funktioniert, ich will das alles auch können, nur ich selber komme nicht weiter, ich hänge in irgendeiner Sackgasse oder ich brauche mal das Auge des Trainers, das sagt, genau. Hier ist irgendwas, was nicht ganz rund läuft und deswegen schafft es es nicht, genau.
Ja, man kann sich eben selber oftmals nicht von außen beobachten. Also klar kann man sich filmen, aber ob man das dann auch sieht, was man falsch macht, ist die andere Frage. Damit kurz eingehakt, die so Online-Video-Camps oder so siehst du nicht als Bedrohung an, oder? So Zeiten von Corona und Digitalisierung, alles ist online, alles wird von zu Hause gemacht. Siehst du das als Bedrohung langfristig für deine Schule?
Nee, Also ich habe früher bewusst keine Fahrtechnik-Videos gedreht, bis vor 3 Jahren, glaube ich. Weil ich dachte, das ist ja bekloppt, wenn ich das erkläre, was ich ja im Kurs auch erkläre. Und das haben wir dann aber irgendwann angefangen, weil ich meine Meinung über die Jahre geändert habe. Und jetzt merken wir das Gegenteil. Also viele Leute finden das super cool, merken auch, dass wir das vielleicht auf eine nette Art und Weise erklären können oder dass wir neue Impulse bringen, die sie bisher noch nicht kennen oder auch Fahrtechnik erklären, die sie vorher woanders noch nie gehört haben, wie jetzt Kurvenbrappen oder dynamisches Hinterrad versetzen, was halt so ein bisschen sehr im fortgeschrittenen Bereich dann auch angesiedelt ist. Und also ich glaube, dass das Auge des Trainers und auch das Erlebnis, was der Trainer dir bietet oder der Guide, das kannst du dir halt nie durch einen Online-Kurs selber irgendwie zusammenklicken. Ja, das heißt, man kommt ja nicht nur, weil man es besser lernen will, sondern auch, weil man teilweise das Gruppenerlebnis erleben möchte oder weil man sagt, okay, ich weiß, ich habe mir die Videos alle angeguckt. Ich hatte mal einen Teilnehmer letztes Jahr, der meinte, er kann das Bunnyhop-Video mitsprechen, aber er kriegt es nicht hin. Und dann haben wir irgendwie 3 Videoanalysen gemacht. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß genau, woran es liegt, mach das und das. Und 15 Minuten später hat der Bunnyhop geklappt. Und dann habe ich gedacht, ja, genau, und deswegen kommen die Leute zu uns. Und das ist halt cool.
Irgendwann wirst du ersetzt durch Simulatoren. Da kann sich dann jeder zu Hause im 3D-Drucker selber so einen Simulator bauen. Dann setzt er seine VR-Brille auf und dann steht er quasi neben dir und dann kannst du ihm auf dem Simulator in seinem Wohnzimmer einen Fahrtechnikkurs geben.
Ja, ist vielleicht eine Geschäftsidee. Schreib das mal auf.
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ey, bis ich so einen Simulator entwickelt habe, bin ich tot, bevor ich das geschafft habe.
Ja, wer weiß.
Ich kann nur Radfahren und blöd daherreden in Podcasts und Videos.
Ja gut, das ist auch eine Kunst, ne?
Ja, genau. Schön. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren durch mein blödes Gesabbel. Das kommt häufiger mal vor. Ich war bei Digitalisierung. Ach so, ja, Zielgruppe. Zielgruppe Fahrtechnikschule. Ich hatte dich gefragt, ob das mittlerweile wie beim Skikurs ist, ob die Leute es selbstverständlich sehen und du sagtest, E-Biker kommen gerne, weil sie jetzt sich ein E-Bike gekauft haben und die haben das noch nie gemacht und die möchten es jetzt lernen. Siehst du denn da auch eine Verjüngung der Zielgruppe, dass mittlerweile mehr junge Leute kommen und sagen, ich möchte Fahrtechnik lernen, oder ist es tatsächlich eher noch die alte Pike, die sagt, okay, Mountainbiken ist neu für mich, weil ich kann nur Rad fahren?
Also finde ich ganz schwierig, weil wir schon immer durchmixtes Publikum hatten. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt prozentual in irgendeiner Altersschicht mehr geworden. Überhaupt nicht. Also es gab schon immer viele junge Leute, die halt Lust hatten, vielleicht auch Expertenthemen zu besprechen. Klar merken wir jetzt auch, dass Leute sagen, ich möchte mich irgendwie mehr draußen bewegen. Und Radfahren, Mountainbiken selber, ob jetzt mit E-Bike oder auch normales Rad, ist ja nach wie vor auch super gefragt. Man merkt ja eine Menge Leute, auch mit denen ich in der Schule war, die jetzt plötzlich sagen, ach, ich spiele jetzt keinen Fußball mehr, ich fahre jetzt Mountainbike, weil das kann ich ja immer machen, wann ich Lust habe und wo ich will. Von daher, jetzt zu sagen, es gibt eine Zielgruppe, die besonders viel kommt, nee. Ich würde sagen, man merkt einfach nur in allen Altersschichten, dass mehr Leute aufs Fahrrad steigen. Und das ist ganz cool.
Und glaubst du, das wird sich ändern?
Also ich habe das Gefühl, dass Pumptracks, wenn man da jetzt mal irgendwo vorbeifährt, egal wo, in welcher Stadt, unheimlich viele junge Leute anziehen, was ich Hammer finde, weil das sorgt dafür, dass jetzt echt viele Kids einfach aufs Rad steigen und sagen, okay, ich will Mountainbike fahren und gucken sich irgendwelche Videos an von Fabio Wittmer oder von dir oder von wem auch immer und sagen, hey, geil, so will ich auch sein, weil sowas gab es ja früher nicht, als wir angefangen haben. Und jetzt gibt es halt so Vorbildfunktionen, wo die Kids sagen, hey, cool, was man mit Radfahren eigentlich alles machen kann, das möchte ich jetzt auch machen. Genau. Und ich sag mal, wir hatten jetzt vor kurzem das Thema Laufrad. Und ein Bekannter, der hat, ein kleiner Junge, der hat jetzt lange Zeit auf dem Laufrad gefahren und jetzt mit 2,5 das Fahrrad mit Pedalen bekommen und so weiter. Setzt sich drauf und fährt los und fährt mit 2,5. Ohne Stützräder, einfach aufgestiegen, losgefahren. Und ich sag mal, ich kann mich noch an meine Anfangszeit erinnern, als ich Radfahren lernen sollte und auch viel durch Erzählungen. Das war doch eher eine schwere Geburt als so leicht wie jetzt bei ihm.
Und ja, definitiv. Ich glaube, Jackson Goldstone ist damit so der bekannteste Juniorfahrer, der vom Laufrad zum Mountainbike Pro direkt übergegangen ist.
Ja, und wenn du dir anguckst, in welchem Alter der jetzt was macht, da haben wir noch kleine Mini-Holzsprünge im Wald geschaufelt, ne? Oder noch nicht mal gefahren.
Ja, interessant, weil Tobi und ich haben letzte Folge eigentlich genau darüber gesprochen, wie wir angefangen haben, also wie wir angefangen haben zu springen und so. Und wir waren beide irgendwie in dem Alter von 14 oder 16. Und ja, die heutigen Kids fangen halt wirklich an, weil die Eltern sind dann Mountainbiker. Also wenn ich mir das vorstellen würde, ich würde irgendwann einen Sohnemann haben oder eine Tochter, die würde ich auch möglichst früh aufs Mountainbike setzen wollen. Und dann soll die da richtig Spaß dran haben. Wenn die am Ende Fußball oder Fußball spielen will oder reiten will, ist mir das auch recht. Aber wenn sie Mountainbike fährt, dann würde ich halt natürlich auch da richtig Gas geben wollen. Und ich glaube, so geht es halt vielen, vielen erwachsenen Shreddern, die jetzt vielleicht Kinder bekommen haben, dass sie natürlich ihre Kinder da voll reindrücken. Wobei ich persönlich den Eindruck habe, dass man bei Kindern, also ich hatte tatsächlich schon ein, zwei Kinder Fahrtechnikkurse gemacht, also wirklich ganz junge, dass die intuitiv ganz viel richtig machen. Da funktioniert die Sensorik von Gleichgewicht nochmal ganz anders und da wird dann intuitiv die Hüfte richtig bewegt und das Fahrrad in die Kurve gelegt und so. Also ich habe das Gefühl, die brauchen manchmal gar nicht so viel Anleitung oder Fahrtechnik, wie man eigentlich denken möchte.
Ja, vollkommen richtig. Also man lernt es halt einfach schnell. Also ich merke auch Leute, die mal irgendeinen Sport intensiver betrieben haben, die ein Gefühl für ihren Körper haben oder Frauen, die Yoga machen, mit dem Fahrrad Trackstand auf der Stelle stehen, das fällt denen halt 10-mal leichter als jemand, der das noch nie gemacht hat oder eh immer schon schwierig auf einem Bein stehen konnte oder so. Also ich glaube, wenn man Kinder bewegen sich ja viel. Das heißt, da, also ich glaube, da ist so ein Riesenpotenzial. Wir werden wahrscheinlich später mal Kids mit 18 sehen, die dreimal besser fahren, als wir das je konnten.
Ja, definitiv. E-Bikes, wie viel E-Bike-Auslastung oder wie viel prozentuale Verteilung E-Bikes hast du bei dir in den Kursen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also wir haben halt reine E-Bike-Kurse, wo tatsächlich nur, also der Trainer kommt mit dem E-Bike und auch nur Teilnehmer mit E-Bike da sind. Das sind so, ich würde sagen, wahrscheinlich 30-35% mittlerweile. Dann ist aber dann natürlich noch, in den normalen Kursen ist es auch gestattet, mit einem E-Bike zu kommen, wenn man sich konform verhält. Und das machen aber eigentlich alle. Das heißt, also ich würde sagen, wahrscheinlich irgendwas zwischen 30-40%, vielleicht auch 50% mittlerweile sind E-Biker. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil natürlich unsere Saison jetzt ein bisschen unterbrochen wurde.
Also der klassische E-Bike-Kunde ist jetzt nicht unbedingt ein, boah, das klingt immer doof, wenn ich sage, aber E-Bike-Nazi, der jetzt sagt, ich will nur mit E-Bikern unterwegs sein, also, und ich möchte nicht in einer Mixgruppe fahren. Ich habe
einmal jetzt erlebt in 7 Jahren, dass es wirklich ein Problem gab, obwohl man, wenn man denen dann ein bisschen ins Gewissen redet und sagt, pass auf, wie würdest du dich denn fühlen, ist doch irgendwie nicht so cool, wenn du so und so machst. Ja. Und sonst, also das, was immer gesagt wird, die E-Biker sind so blöd oder die fahren nur vor oder die, also
da merke ich nicht. Nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus, dass sowas gesagt wird, sondern ich wollte eigentlich nur wissen, ob die E-Biker im Prinzip dann auch eher unter sich bleiben wollen in so einem Fahrtechnikkurs oder ob das für die gar keine Rolle spielt, ob jetzt der eine mit dem Motor, der andere ohne Motor fährt.
Also es gibt eine Menge Leute, die sagen, sie würden gerne einen separaten Kurs machen, einfach weil man schneller vorankommt und halt auch andere Sachen trainieren kann. Also Steillauffahrten kannst du halt ganz andere Sachen hochfahren. Ja. Aber in normalen Mixed-Kursen ist es so, dass tatsächlich die sich auch freuen, wenn sie dann Fragen gestellt bekommen. Wie lange fährst du denn mit einer Akkuladung? Es gibt ja viele Leute, die vielleicht auch vor einer Entscheidung für ein E-Bike stehen und dann einfach ihn als Referenz nutzen, um mal so ein paar Erfahrungen abzuklappern.
Cool. Ja. Also Austausch innerhalb der Gruppe über solche Themen.
Genau.
Stark. Wie weit bist du abhängig von Destinationen? Also wenn jetzt Bikepark Leogang beispielsweise hat, glaube ich, auch eigene Fahrtechniklehrer oder Camps, die sie da anbieten von ihrem Bikepark aus. Wenn du jetzt da hingehst und sagst, hallo, ich bin Daniel und ich habe hier heute einen Kurs, kommen die dann an und halten die Hand auf und du musst Gebühren bezahlen oder freuen die sich darüber, dass du den Leuten bringst, die vielleicht den Bikepark noch gar nicht kennen? Oder wie wird sowas gehandhabt mit Destinationen? Kommen Destinationen auf dich zu und sagen, hey, wir sind Bike-Region XY und wir würden uns freuen, wenn so eine tolle Schule wie du bei uns Fahrtechnikkurse gibst?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Schulen oder Orte, die tatsächlich einfach ohne Gegenleistung und einfach nur aufgrund der höheren Besucherzahl sagen, kommt gerne vorbei und macht bei uns Kurse. Dann gibt es Regionen, die sagen, ja, wir stecken hier ehrenamtlich sehr viel Arbeit in den Trailbau und sind finanziell auf Kante genäht und dann finde ich es auch einfach nur fair und das ist eigentlich auch ein bisschen so mein Credo, dass man sagt, es muss ein Geben und ein Nehmen sein. Also ich bin da auch völlig bereit, den Trailbauer zu unterstützen, sei es, dass wir den Kurs für die Trailbauer umsonst machen oder sagen, es gibt eine Spende, haben wir auch an verschiedenen Orten pro Teilnehmer oder wir sagen, wir engagieren uns auch im Trailbau. Also immer viele von unseren Jungs sind ja auch festangestellt, da unter der Woche den Trail wieder herzurichten, das ist ja eine Ehrensache. Und dann so die letzte Sache, dass auf mich zugekommen wird, würde ich sagen, da ist das Mountainbike-Tourismus-Forum ein super Dreh- und Angelpunkt, die natürlich das versuchen eigentlich, dass die Anbieter und Destinationen zusammenbringen. Ist jetzt letztes Jahr, als es im Spessart war, hat man das erste Mal gemerkt, wo sich der Tourismusverantwortliche vom Spessart hingestellt hat und eigentlich gesagt hat, wir würden uns eigentlich wünschen, dass mehr Mountainbike-Schulen bei uns was machen. Das war aber für mich komplett neu, weil das hatte ich in der Form noch nicht gehört. Ja?
Ja.
Ich glaube, da wird noch eine Menge passieren, weil du brauchst halt einfach, glaube ich, du kannst natürlich viele lokale Anbieter immer überall haben, was auch super wichtig für die Region ist. Aber gerade die verschiedenen Regionen wünschen sich ja häufig dann auch ein qualitativ hochwertiges Angebot, wo eine gewisser Ehrgeiz dahinter ist, dass das auch sehr gut durchgeführt wird. Genau. Also ich glaube, da wird noch mehr kommen, dass Regionen sagen, wir wünschen uns jetzt, dass du, Daniel, oder andere Anbieter zu uns kommen und mit uns gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen, irgendwas Cooles.
Ja. Hast du im Moment starke Zukunftsängste aufgrund der Corona-Krise, weil im Prinzip hast du ja wahrscheinlich viele Fahrtechnikkurse auch im Ausland gemacht. Wenn die Ausgangsbeschränkungen und auch die Sporthäuser wieder aufmachen dürfen, dann wird es ja wahrscheinlich trotzdem noch geschlossene Grenzen haben. Und es wird sich wahrscheinlich erstmal nur auf Deutschland begrenzen, wo man dann wieder ja Veranstaltungen oder eben solche Sportveranstaltungen durchführen kann. Wie viel fällt da weg und bist du gerade tatsächlich von deiner Existenz bedroht?
Ja, es ist natürlich, die Situation ist denkbar blöd für uns alle, glaube ich. Für uns hieß das jetzt 100 Kurse absagen oder verschieben. Sieh mal, da auch ein Danke an alle Teilnehmer, die zuhören, dass die so problemfrei das Ganze verschieben lassen. Das ist echt super, das hilft uns enorm. Ich sag mal, wir haben uns, glaube ich, glücklicherweise ganz gut aufgestellt gehabt in der Hinsicht, dass wir einfach ein paar Rücklagen gebildet haben. Das heißt, wir rutschen jetzt nicht sofort in Schieflage. Und wir sind in Deutschland halt an, ich glaube, über 20 Orten vertreten, wo wir Kurse anbieten. Und die Reisen, die wir anbieten, wie jetzt ein Alpencross oder eine Toskana-Reise oder ein Finchgau-Camp oder eine Havel-Reise, das sind halt Add-ons, die wir halt gerne machen, weil wir da Spaß dran haben. Aber so unsere Grundlage, unser täglich Brot in Anführungsstrichen, sind die Fahrtechnikkurse. Und da bin ich jetzt eigentlich ganz zuversichtlich, dass es halt spätestens im Mai weitergehen kann. Wir haben natürlich jetzt, es ist natürlich super, super blöd, ja, kann man nicht anders sagen. Wir hatten die ersten 3-4 Tage natürlich auch direkt hier eine Krisensitzung mit allen und haben überlegt, was können wir jetzt tun. Jetzt sehe ich das aber eigentlich als Möglichkeit, man hat sich damit abgefunden und jetzt Projekte voranzutreiben, die man sonst nicht vorantreiben kann, weil dafür nie die Zeit ist. Genau.
Ja. Also das hört sich eigentlich recht zuversichtlich an, finde ich.
Ja, also mir geht's nicht. Die erste Woche ging es mir kacke. Ja, aber jetzt ist eigentlich alles gut. Also jetzt denke ich mir,
Scheiß Corona!
Das Wetter ist gut. Ich kann zumindest zu zweit Radfahren gehen in NRW. Wir haben viele coole Projekte. Ich habe jetzt jede Menge Videos gedreht.
Habe ich gesehen.
Coole Sachen gemacht. Also solange ich irgendwann sehen kann, es gibt ein abzeichbares Ende, wo es weitergeht, dann ist alles gut. Das sollte jetzt nicht bis November dauern, hoffentlich. Toi, toi, toi. Aber dann schaffen wir das, glaube ich, und werden in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, boah, das war echt schwer, aber hey, toi, 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 jetzt sind wir alle noch da und das ist alles cool.
Ja. Also Max und ich haben ja auch eine Fahrtechnikschule gegründet, die Racing Skills für Nachwuchsrennfahrer. Und bei uns ist auch eigentlich alles auf Eis gelegt. Also wir haben tatsächlich alle Kurse abgesagt, haben, glaube ich, auch fast alle Anmeldegebühren wieder zurückgezahlt. Einige Leute haben tatsächlich von sich aus gesagt, hey, ich mache das dann, wenn ihr wieder was anbieten könnt, was auch sehr, sehr cool war. Und wir haben tatsächlich gerade absolutes Arbeitsverbot, was die Fahrtechnikschule angeht. Das ist ja gleich wie bei dir. Und von daher hoffe ich, dass das schnell gelockert wird, wobei wir unseren Fokus auch viel auf Bikeparks im Ausland gelegt hatten, sprich Österreich und Co. Und da werden wir wahrscheinlich noch länger zu kämpfen haben, weil ich glaube nicht, dass das bald gelöst wird, das Grenzproblem zumindest.
Ich kann es absolut nicht einschätzen, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das schneller geht. Auch hoffe für euch natürlich, dass ihr dann jetzt loslegen könnt. Ich sag mal, ihr seid ja das beste Beispiel, wo man gerade am Anfang, glaube ich, voller Elan ist und jetzt erstmal ordentlich ausgebremst wurde, direkt im ersten Jahr, wo man eigentlich mal durchstarten wollte. Ne?
Ja, genau. Shit happens. Ich bin ganz froh, dass wir noch nicht weiter drin gesteckt haben und dass quasi jeder noch auf seinem eigenen Standbein stand. Für Max ist es natürlich deutlich schwieriger, weil der halt mit seiner BMX-Schule ist eigentlich das gleiche in Grün. Das heißt, der hat da kompletten Arbeitsausfall. Aber meine YouTube-Geschichte, die läuft zum Glück weiter. Meine Videos sind gefragt. Meine Sponsoren wollen enger mit mir zusammenarbeiten, um Online- und Videos zu promoten. Von cool. daher bin ich da eigentlich ganz happy, dass wir noch nicht tiefer in der Racing-Skill-Schule drinsteckten. Alternativprogramm ist natürlich jetzt, die jungen Nachwuchsfahrer online fit zu machen mit Trainingsplänen und Homeworkouts. Mhm. Ihr habt da ja auch schon einige Sachen jetzt dann produziert, oder? Du hast auch ein paar Videos gedreht, hast du erzählt?
Genau, also ich habe schon durch Zufall Anfang des Jahres überlegt, dass ich gerne so einen digitalen Vorbereitungskurs rausbringen wollen würde für einen Alpencross. Und den haben wir natürlich jetzt mit Hochdruck weiterverfolgt, weil wir gesagt haben, das ist jetzt ein Thema, was zum einen ja hoffentlich dann bald wieder stattfinden kann, ein Alpencross für die Teilnehmer. Und aber auch, wo Leute sagen, ey, ich habe sowas privat vor und ich möchte wissen, wie ich mich bestmöglich vorbereite. Und das haben wir jetzt tatsächlich die letzten Wochen stark nach vorne gebracht.
Cool. Und wird angenommen, oder?
Also kommt jetzt tatsächlich jetzt erst raus und ich hoffe, dass es gut angenommen wird. Also ich meine, das ist nicht nur Training und Fahrtechnik, sondern auch, ich war gestern zum Beispiel Videos drehen im Kochstudio, wo man dann so ein bisschen sagt, hey, wie soll ich mich denn richtig ernähren? Wie koche ich mir ein leckeres Gericht, was meine Kohlenhydratspeicher wieder auffüllt nach einer Tour? Oder ich habe mit Max auch gesprochen.
Nudeln mit Pesto, oder?
Tomatensoße reicht auch.
Sorry, womit hast du mit Max gesprochen?
Ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Mit Max über Training gesprochen und gesagt, hey, wie kann man vielleicht warum ist ein individualisierter Trainingsplan sinnvoll? Oder keine Ahnung, was sind so die 5 To-Dos, wenn ich in Riva ankomme? Also gut, dass man die Eisdiele Flora muss, das wissen wir, glaube ich, alle, aber was sind die anderen 4, die man so erledigt haben muss, wenn man da ankommt?
Cool. Ja, der 6 und 1, oder?
Ja, ist die Frage, ob du nach ein paar tausend Höhenmeter über die Alpen dann nochmal eben da hochtrittst, um den 6 und 1 zu fahren.
Ja, sicher. Das Fahrrad muss noch kaputt gemacht werden, bevor wir nach Hause fahren.
Richtig. Genau.
Stark. Das ist ja krass. Online-Videokurse. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Zwecks der Eisdiele.
Alles gut. Alpenkurs-Vorbereitung.
Ah, herrlich, genau, weil was ich sagen wollte, was ich im Kopf hatte, der Tobi hat ja mit Bike24 eine Folge aufgenommen und da ging es darum, dass die zumindest vermerkt haben, dass der Verkauf von Home-Trainern, also so Swift-Rädern und Spinning-Rädern und sowas hochgegangen ist und ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute zu Hause jetzt trainieren und währenddessen sie einfach Sport machen zu Hause, sich die Frage stellen, wofür tun sie das eigentlich? Und dann irgendwann auf den Trichter kommen, hey, ich stecke mir jetzt ein Ziel und wenn ich jetzt zu Hause viel auf dem Rad sitze, dann möchte ich nächstes Jahr einen Alpencross fahren oder möchte eine Bike-Transalp oder eine Tour-Transalp mitfahren.
Ja.
Hast du dafür Rückmeldungen? Kannst du das bestätigen, dass es teilweise so Leute gibt?
Also ich habe tatsächlich heute Morgen mit Bike Components telefoniert, die das gleiche erzählt haben mit den Home-Trainern. Und ich glaube, dass jetzt viele Leute sagen.
Die sind meines Erachtens eh viel besser.
Ich habe keine Ahnung, ich darf da jetzt nichts zu sagen.
Doch.
Keine Partei ergreifen. Aber
Bike. Ich glaube, das ist so ein kleines Battle, weil Tobi arbeitet mehr mit Bike24 zusammen und ich arbeite mehr mit Bike Components zusammen.
Ja, dann einigen wir uns und heute darauf, dass Bike Components die besseren sind, oder?
Ja, genau. Okay. Bike Components Rules.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass jetzt viele Leute Bock haben, sich irgendein Ziel zu setzen und irgendwas zu machen. Also ich glaube, so das Thema Alpencross. Früher, als ich Rennen gefahren bin, war das bei mir nie auf der Agenda. Mittlerweile zum Beispiel, also als ich selber meinen allerersten Alpencross gemacht habe, habe ich eigentlich gemerkt, wie cool das ist. Ich habe früher immer gedacht, da fährt man nur Schotterwege hoch, Schotterwege runter. Und das ist nichts. Aber gerade dadurch, dass so viele Bikeparks und Trailparks und Trails entstanden sind in den Alpen, kann man das ja wunderbar zu einer Route zusammenpicken. Also um da einfach zu sagen, ey, ich fahre in Fis vorbei, in Zerfaus, ich fahre am Reschen vorbei, ich fahre in Paganella vorbei und durchs Finchgau. Ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Roadtrip, beziehungsweise in dem Moment ein ganz cooler Alpencross.
Ja, cool. Stark. Also du merkst es auch, die Leute stecken sich neue Ziele und gegebenenfalls wird sich nach Corona vielleicht auch dann noch eine erhöhte Nachfrage anbieten, weil die Leute lang genug Zeit hatten, zu Hause in den Wohnungen zu schmoren, sich neue sportliche Ziele zu stecken.
ich glaube, das Sinnvollste ist, sich nach der Krise irgendwas zu suchen, worauf man sich freuen kann. Also das versuche ich auch und das sollte, glaube ich, jeder machen. Dann kann man positiv in die Zukunft blicken.
Wahnsinn. Hey, spannend. Hat mich wirklich gefreut, mit dir in diese Sachen einzutauchen. Der Tobi stellt am Ende seiner Interviewpartner immer noch so drei sentimentale Fragen. Ich frage dich einfach nur, was ist dein absoluter Lieblingstrail?
Wenn man sich vorbereitet hätte, wäre es jetzt einfach. Ne?
Das ist immer so. Vorbereitung ist alles.
Also ich muss sagen, glaube ich, tatsächlich in der Toskana kann ich gar nicht an einen Trail festmachen, aber ich würde es an einen Berg festmachen. Monte Ascenti in der Toskana, Massa Marittima da in die Ecke, das, ja, da muss ich einmal im Jahr hin, weil ich die Trails so gut finde.
Das steht nämlich noch voll auf meiner To-Do-Liste, weil ich war jetzt nämlich neulich zum ersten Mal zum Radfahren in der Toskana, bei Pisa, und Toskana steht bei mir ganz, ganz weit oben auf der To-Do-Liste, bis halt dann Corona um die Ecke kam, weil ich glaube, Italien wird tatsächlich das Land, was am meisten unter Reiseverboten leiden wird.
Ja, das könnte passieren. Aber wenn man wieder hin darf, dann das, die Wirtschaft ankurbeln und die Toskana fahren, kann ich nur empfehlen.
Wie hieß das? Monte?
Monte Ascenti.
Monte Ascenti. Das klingt gut. Ja. Damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn du jetzt noch was loswerden möchtest, darfst du das jetzt tun. Ansonsten würde ich mich recht herzlich für dieses Gespräch bedanken.
Ich glaube, wir haben alles gut abgedeckt. Ich danke dir für deine Zeit, Jasper.
Ich danke dir für deine Zeit. Es ist schön, mit Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, in der Bike-Branche immer wieder zu reden. Finde ich immer wieder spannend. Ich hoffe, du überstehst diese Krise gut und wir werden vielleicht irgendwann nochmal uns begegnen oder zusammenarbeiten.
Jo, würde ich mich freuen.
Sehr cool. Daniel, vielen Dank. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Jasper, bis dann.
Tschüss.
Ciao.